Unsere Glaubensüberzeugungen müssen verbunden sein mit einem Kreuzzugseifer, um die Schlacht für den Frieden zu gewinnen. So erklärte Richard Nixon schon vor 30 Jahren, als der Vietnamkrieg zu Ende ging. Am 12. September 2001 rief Präsident Bush die ganze Welt auf zum endgültigen Kreuzzug gegen das Böse. Und er sagte, das ist ein monumentaler Kampf des Guten gegen das Böse und das Gute wird obsiegen. Und seither entwickelt Bush ein Drehbuch des Heiligen Krieges, vom heilspolitischen Erwählungsglauben getragen. Der globale Kampf gegen den Terrorismus, das sei vergleichbar dem Kampf gegen Hitler. So Bush in Warschau am 20. Mai dieses Jahres. Und wenig später trat der amerikanische Präsident aus seiner Ranch vor die Kameras und er betonte mit großem Pathos, dass Amerika sich im Krieg befinde und dass es um einen Kampf Freiheit gegen Tyrannei gehe. Amerika werde in der Offensive bleiben und, so immer wörtlich, diese Mörder zur Rechenschaft ziehen. Und wieder ist vom Kreuzzug die Rede. Ich frage mich, spricht Bush deshalb so pathetisch, weil nur noch 38% der Amerikaner seiner Irak-Politik folgen? Wäre es doch so. Lange, lange vor Bush Aufruf zum sogenannten Kreuzzug gegen den Terrorismus wird in Amerika die Machtpolitik religiös begründet. Allerdings von einer Art Sektenreligiosität her, die, wie bei allen Sekten, eben gute und böse Mächte sauber trennt und die wähnt, der Welt das Gute bringen zu sollen, aber zuvor das Böse ausrotten zu müssen. Unsere Erfahrung ist, dass wir nicht nur uns, sondern auch die Welt retten können, erklärte Walter Mead, Berater von Bush. Das sind alles Sätze, die das alte Sendungsbewusstsein Amerikas erkennen lassen, ein Bewusstsein, das gerade heute penetrant religiös geprägt ist. Religiöse Motive amerikanischer Weltherrscher? Nein. Nur aus den wirtschaftlichen Profitzwängen eines spätkapitalistischen Systems lässt sich doch die Machtpolitik der USA herleiten. Das war die Gegenthese der deutschen Linken damals 1968. Befangen im vulgärmarxistischen Schema von ökonomischer Basis und rhetorisch-ideologischem Überbau, sahen die Studenten damals nicht, dass es noch ganz andere, dass es noch irrationale Antriebsmomente gerade in der atlantischen Politik des Westens gibt. Na und das Öl? Sicher, es geht auch um Öl, um geostrategische Ressourcensicherung. Aber leitend sind selbst dabei die Weltbilder, die Schemes of Meaning der Politik, die alles steuernden Legitimierungen. Hans Morgenthau und seine Chicagoer Politologieschule hatte demgegenüber immer Macht und Selbstinteresse als das eigentliche Handlungsimperativ der USA gesehen. Ein Erklärungsmuster, das bis heute hartnäckig auch die deutsche Diskussion dominiert. Selbstinteresse, Öl, Kapitalmacht, das bestimme die Politik der USA. So liest man es auch in der konservativen deutschen Presse, vom Fokus bis zur FAZ. Aber längst haben amerikanische Historiker von Daniel Bostin bis zu Arthur Schlesinger bis ins Detail analysiert, irrationale Beweggründe, genauer nationaler Sendungsglaube und politisches Missionsbewusstsein, diese beiden Strömungen formen das Denken und Handeln der amerikanischen Gesellschaft bis in deren Auslegung des Völkerrechts hinein. Und nie ist von amerikanischer Machtpolitik das transrationale, das national-religiöse Antriebsmoment einfach abzusehen. Wer das unterschätzt, wird gerade die heutige Politik der USA nur als kühle Machtpolitik deuten und sie damit europäisch missverstehen. Wir sind wie eine Stadt gebaut auf einem Berg, die Augen der Welt sind auf uns gerichtet, weil wir uns im Bund mit Gott wissen. So Pfarrer Balkli schon um 1640, erst 20 Jahre nach der Landung der ersten Puritaner drüben in Neuengland. Ihr Glaube an das anbrechende Gottesreich verbindet sich mit dem Glauben an Amerika als der erwählten Nation vor allen anderen Nationen. Was den Zurückbleibenden im alten Kontinent Europa wieder und wieder nicht zuteil wurde. Hier drüben in Amerika glaubt man es vor den eigenen Augen zu sehen. Die riesigen Weiten zwischen Michigansee und dem Mississippi. das ganze gelobte Land, das dem Volk Israel verheißen worden ist, der Sklaverei aus Ägypten, dem alten Europa entkommen, gehört man jetzt eben zu jener Stadt auf dem Berge.